Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, wir wollen uns heute einem Thema widmen, was relativ aktuell ist. Und zwar durch eine Studie des IFO-Instituts in Zusammenarbeit mit Ein Herz für Kinder. Und dort wurde untersucht, welchen Einfluss heutzutage die Herkunft hat für den Erfolg der schulischen Leistung. Also, wenn wir über Leistung in der Schule sprechen, ist es oft eigentlich eine Frage, wie fleißig ist das Kind, wie begabt ist das Kind, wie motiviert ist es. Also ein Kind lernt gut, also ist fleißig, ein Kind liest wenig, also strengt es sich nicht an und daddelt lieber am Handy oder Computer. Ein Kind landet nicht auf dem Gymnasium, das wird schon so seine Gründe haben. Was, wenn die entscheidende Frage nicht lautet, was kann das Kind, sondern welche Chancen hat dieses Kind überhaupt, dieses Können zu entwickeln? Ja, dann sprechen wir über Chancengleichheit in der Schule.
Genau, es geht also um soziale Herkunft, um Jungs, Mädchen, also Geschlecht und über gymnasiale Empfehlungen und vor allem auch die Frage, wie wir Lehrkräfte im Alltag gerechter unterrichten können, ohne allein die gesellschaftliche Ungleichheit lösen zu müssen.
Genau, weil unser Credo ist ja, wir sind sozusagen vorne im Klassenraum und wir können den Unterschied machen. Wir können nicht die Probleme aller Schulen lösen, wir können nicht das Bildungssystem reformieren, aber wir können für die Kinder, die wir oder die ihr unterrichtet, ich unterrichte ja nicht, die ihr unterrichtet, da können wir den Unterschied machen.
Genau, wie Hattie gesagt hat, auf die Lehrkraft kommt es an. Genau. Und das ist ein Thema, was mir grundsätzlich wichtig ist als Lehrkraft, weil es mir und den Kollegen im Alltag jeden Tag quasi begegnet. Ist mir aber auch ein Thema, was mir privat wichtig ist, denn ich bin in Frankreich zur Schule gegangen, komme aus einer ärmeren Familie. Meine Eltern haben keinen Abschluss gemacht, auch nicht studiert. Dementsprechend bin ich auch die erste meiner gesamten Familie, die ein Studium angestrebt hat und absolviert hat. Mein Vater hat 7 Geschwister, von denen, vor mir war keiner irgendwie dran gewesen, dementsprechend schwierig auf der Weg. Bei mir war es gekoppelt, dann dementsprechend wenig Geld und wenig Bildung. Das war nicht unbedingt einfach und trotzdem bin ich jetzt da, wo ich gerade bin. Und ich kann sagen, für mich, das war nicht absehbar, glaube ich. Mein Werdegang ist im System nicht wirklich vorgesehen. Und trotzdem würde ich sagen, dass das System damals in Frankreich ein bisschen durchlässiger war oder dass mehr Möglichkeiten da waren, um es irgendwie zu schaffen.
Meine Biografie sieht ja ein bisschen ähnlich aus. Meine beiden Eltern waren Erzieher. Meine Mutter hat auch nur halbtags gearbeitet, um sich dann, wenn wir aus der Schule gekommen sind, um uns zu kümmern. Wir hatten auch nie viel Geld, aber ich glaube, bei uns kam so ein bisschen der erzieherische Ansatz, den meine Eltern durch ihren Beruf hatten, uns Kindern zugute. Und wir sind auch so die erste Generation der Familie, die dann tatsächlich studiert hat. Also das heißt, wenn man uns beide anguckt, könnte man vermuten, dass es eigentlich eine große Durchlässigkeit gab. Und wir wollen jetzt aber nicht schauen, ob es tatsächlich so war oder ob wir die Ausnahmen sind, sondern wir wollen auf die tatsächliche Situation von heute gucken, wo es ja auch vielleicht nochmal Unterschiede zu früher gab. Kommen wir mal zu deiner Einstiegsfrage zurück. Also du hattest gesagt, wie können wir Lehrkräfte im Alltag gerechter unterrichten, ohne allein diese gesellschaftliche Ungleichheit lösen zu müssen?
Naja, im Unterricht sehen wir ja nicht zuerst soziale Herkunft. Was wir sehen, ist ein Kind, das zum Beispiel kein Material dabei hat oder kein Frühstück dabei hat. Das sind so Punkte, die mich triggern zum Beispiel total, obwohl meine Eltern immer dafür gesorgt haben, dass ich das Material irgendwie hatte, aber teilweise hatte ich Schrottmaterial, zum Beispiel günstiges Material und das macht das Arbeiten nicht leichter manchmal und Das ist der Grund, warum ich für meine Schüler immer wieder Material kaufe. Also ich habe letztes Jahr einen Füller gekauft, weil das Kind so einen Füller hatte, es konnte einfach damit nicht schreiben, das wäre nichts geworden. Und oder wir hatten mal ein Buffet gemacht in der Klasse und ein Kind kam an und meinte, es hat nichts mitgebracht, es konnte nichts mitbringen. Das sind die Momente, da kommen mir selber die Tränen. Dann habe ich selber irgendwie was geholt und war an der Stelle vielleicht nicht ganz professionell mit den Eltern. Ich habe versucht, aber das fällt mir schwer. Und dann habe ich gesagt, dass die mir das nächste Mal rechtzeitig Bescheid geben können, weil ich immer was dabei habe und ich möchte nie mehr sehen, dass dieses Kind aus diesem Grund irgendwie weint zum Beispiel. Das ist für mich irgendwie der Super-GAU.
Zumal das einem auch niemand, also ich erinnere mich, dass du mir davon erzählt hattest von der Situation, zumal es den anderen Kindern auch gar nicht aufgefallen ist. Also es war tatsächlich...
Ja, es war dem Kind und war total unangenehm. Ja. Und es hat richtig bitter geweint, obwohl es von mir, also... Und das, also sowas... Das sind so die Überbleibseln von der Kindheit wahrscheinlich. Also ich kann mit so weit nur schwer umgehen. Dann, was man sieht zum Beispiel nicht... Man sieht, ein Kind macht das nicht, es liest nicht, es macht keine Hausaufgaben. Man sieht, es hat wenig Sport, hat irgendwie, die Sprache ist nicht gut ausgebildet. Das Kind wenig, traut sich nicht irgendwie, sich zu äußern oder, es oft passt das Kind nicht ganz so im Bildungssystem rein, zum Beispiel. Und,
aber wie wird es dann umgedeutet? Also, das ist ja erstmal das, was du beobachtest. Und dann werden darüber ja Rückschlüsse gezogen. Was sind das dann für Rückschlüsse?
Naja, das Kind ist nicht motiviert, die Eltern kümmern sich nicht, der Junge ist eben unreif, uninteressiert, das Kind ist nicht fürs Gymnasium gemacht, sowas. Hm. Also wir nehmen diese Beobachtung irgendwie so als individualisierte Charakterzüge irgendwie, was nicht unbedingt sein muss.
Okay. Also geht es heute nicht um diese individuellen Eigenschaften, die wir ja beobachten und die wir oft vom Charakter ableiten, sondern das geht eher darum, zu gucken, welchen Einfluss hat diese soziale Herkunft.
Genau. Und heute geht es nicht darum zu sagen, irgendwie die Jungs sind benachteiligt und Punkt, sondern es geht wirklich, es wäre einfach zu kurz gedacht. Ich glaube, der aktuelle Chancenmonitor von IFO und ein Herz für Kinder zeigt zwar, dass Jungen seltener ein Gymnasium besuchen als Mädchen. Aber der viel größere Befund ist, dass Bildungschancen in Deutschland weiterhin massiv von sozialen Herkunft abhängen, zum Beispiel. Besonders stark wirken der Bildungsstand der Eltern und das Haushaltsankommen.
Okay. Ich glaube, du hattest so ein Zitat vorbereitet, mit dem du dann die Folge jetzt so richtig starten wollen würdest. Was wäre das Zitat?
Mein Zitat kommt von Rawls und Römer. Chancengerechtigkeit bedeutet, dass ein Mensch unabhängig von Umständen wie Geschlecht, Herkunft oder familiärem Hintergrund die Möglichkeit haben sollte, sein Potenzial zu entfalten. Und Okay. Das ist heutzutage, wie damals, bestimmt auch irgendwie schwierig, aber möglich. Und das wollen wir uns auf jeden Fall angucken. Also Kinder dürfen nicht dafür bezahlen, in welche Familie sie hineingeboren wurden, zum Beispiel. Das wäre fatal.
Okay, das klingt schon mal relativ groß und auch politisch.
Naja, aber es wird im Klassenzimmer tatsächlich auch konkret. Also soziale Herkunft zeigt sich nicht abstrakt, sie zeigt sich wirklich in Wortschatz, in Lernstrategien, in Selbstvertrauen, kulturellen Erfahrungen, Unterstützung zu Hause, Zugang zu Büchern, Nachhilfe, Ruhe, Zeit, Geld, ob man ein digitales Gerät hat, ob man einen Arbeitsplatz zu Hause hat. Das ist nicht. Ich habe mal eine Familie in der Flüchtlingsunterkunft irgendwie zum Elterngespräch quasi besucht, weil die Mama so viele Kinder hatte, dass sie nicht in die Schule einfach mal so spontan kommen konnte. Mutter war total hochgebildet, total interessiert, konnte es aber nicht anders, also bin ich einfach dahin. Und diese Kinder hatten, trotz alledem, die hatten nur einen großen Raum für 5 Personen, mit dementsprechenden Betten. Und trotzdem hatten diese Kinder einen Schreibtisch. Und trotzdem war aber nicht die Ruhe da, weil so viele kleine Geschwister irgendwie drumherum waren. Da, auch das ist Chancengleichheit. Also, und vielleicht kommen die Kids irgendwie immer wieder zur Schule, ohne Hausaufgaben gemacht zu haben. Nicht, weil die Mutter das nicht wollte und sie nicht interessiert hat, sondern weil die Begebenheiten zu Hause nicht vorgegeben waren, damit sie die überhaupt leisten können.
Jetzt mag dann jemand denken, naja, warum hat man dann irgendwie 5 Kinder, wenn man sich nicht um alle kümmern kann, hin und her. Aber wir gucken ja aus der Sicht des Kindes. Und selbst wenn man Eltern, ja, vielleicht Fehler in Anführungsstrichen vorwerfen könnte. Das Kind kann ja nichts für die soziale Herkunft, sondern das ist da reingeboren und man redet ja auch oft von dieser Geburtslotterie, ne? Wo man einfach Glück hat, in dem richtigen Land, in der richtigen Familie gelandet zu sein oder halt eben nicht. Du hattest jetzt aber auch diesen Chancenmonitor angesprochen. Was ist daran jetzt so deutlich zu sehen?
Na, der Chancenmonitor nutzt Daten des Mikrozensus 2022. Es ist eine der größten Haushaltsbefragungen in Deutschland. Also es betrachtet wurden dabei dann Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren. Als Maß wird untersucht, mit welcher Wahrscheinlichkeit Kinder ein Gymnasium besuchen. Und natürlich ist das Gymnasium nicht für jedes Kind das Richtige irgendwie und auch nicht der richtige Weg. Aber die Chancen drauf sollten nicht davon abhängen, ob die Eltern Abitur haben oder wie viel Geld eine Familie hat.
Und die Zahlen sind deutlich?
Die Zahlen sind deutlich. Ein Kind aus einer Familie ohne Abitur, aus dem untersten Einkommensviertel, ohne Migrationshintergrund und mit gemeinsam erziehenden Eltern besucht mit einer Wahrscheinlichkeit von 16,9% ein Gymnasium.
Okay.
Ein Kind mit 2 Elternteilen mit Abitur aus dem obersten Einkommensviertel mit Migrationshintergrund und gemeinsam erziehenden Eltern besucht mit einer Wahrscheinlichkeit von 80,3% ein Gymnasium.
Okay, das ist ein hohes Delta. Also das heißt, es geht nicht um kleine Unterschiede, um marginale Unterschiede, sondern tatsächlich um gravierende.
Genau, es ist kein Randphänomen, es ist wirklich massiv. Also die Unterschiede in Bildungschancen sind einfach krass eigentlich. Der Chancenmonitor zeigt, dass vor allem 2 Faktoren stark ins Gewicht fallen. Erstens der Bildungsabschluss der Eltern, zweitens das Einkommen der Familie. Und damit, also das Thema ist für mich echt bewegend, muss ich an der Stelle sagen, weil beides trifft mich komplett. Also wenig Geld, keine Bildung, meine Eltern aber höchst motiviert, wirklich hinterher, sonst wäre ich nicht da, wo ich gerade bin.
Man muss halt auch sagen, deine Eltern, also wenn du jetzt sagst, wenig Bildung, aber sie haben mit...
Intelligente Eltern trotzdem, ja. Die einfach selber nicht gefördert wurden wahrscheinlich, die hätten es einfach viel weiterbringen können, hatten aber nicht die Begebenheiten. Bei meinem Vater, mein Vater hat 7 Geschwister, die Eltern waren eher darauf bedacht, dass alle irgendwie schnell die Schule beenden, um arbeiten gehen zu können, um Geld für die Familie einzuholen. Und meine Mutter war als Einzelkind, hätte eigentlich wesentlich mehr Chancen gehabt, war aber bockig und hat es einfach verpatzt. Und ihre Eltern haben es nicht geschafft irgendwie. Und trotzdem waren beide super gestrebt, irgendwie uns weiter voranzutreiben. Für ihre Kinder haben sie sich einfach was Besseres gewünscht. Die mussten ziemlich hart arbeiten, also auch zu Unzeiten und wirklich lange, für wenig Geld. Und ich glaube, für uns Kinder haben sie sich einfach was anderes gewünscht und angestrebt. Meine Kindheit war nicht immer schön, muss man an der Stelle auch sagen. Ich habe viel für die Schule machen müssen. Jetzt rückwirkend frage ich mich immer wieder, wäre so viel notwendig gewesen, ja oder nein? Hätte ich wahrscheinlich nicht so viel gemacht, würde ich jetzt nicht Deutsch in Deutschland unterrichten können, wahrscheinlich. Und hier schön in meinem Häuschen wohnen und pipapo, dementsprechend, ja, da muss man sich fragen. Fakt ist, es war möglich. Ich gehe davon aus, aber dass der französische Staat auch viel geholfen hat. Also mein Studium ist nur durchfinanziert worden vom Staat. Ich hatte für alles
ein Stipendium dann.
Genau, also Leistungsstipendium, Einkommensstipendium, alles, was man noch nicht zurückzahlen musste in dem Falle. Dass also selbst die Fahrkarten, die S-Bahn-Karten wurden dafür finanziert. Das Einzige, was der Staat mir nicht finanziert hat, war das Mittagessen an der Uni zum Beispiel. Und ich konnte dementsprechend, ich habe an der Sorbonne studiert, also mit einem speziellen Stipendium noch. Und das Essen in Paris ist unfassbar teurer. Also du konntest es nicht bezahlen. Selbst mit, ich habe gleichzeitig auch gearbeitet und trotzdem war das Essen vor Ort nicht zu bezahlen. Und deswegen hat meine Mutter immer Sandwiches gemacht. Ich habe noch zu Hause gewohnt. Ich bin jeden Tag 1,5 Stunden hingependelt und 1,5 Stunden zurück. Und das jeden Tag in einem Vollzeitstudium. Und ich habe draußen auf der Bank mein Sandwich gegessen, weil die Mensa oder die Restaurants drumherum nicht zu leisten waren.
Ein Grund, warum du es eventuell geschafft hast, wäre der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Denn du warst ein Mädchen. Wie sieht's denn geschlechterspezifisch aus?
Ja, das ist ein wichtiger Befund tatsächlich, denn im Durchschnitt besuchen 43,5% der Mädchen, aber nur 36,9% der Jungen ein Gymnasium. Und das ist eine Differenz von 6,6 Prozentpunkten. Aber die Falle wäre jetzt zu sagen, Jungen sind die Bildungsverlierer und dann wir könnten jetzt uns nur über Jungs quasi unterhalten. Der Bericht zeigt aber auch ein Gender Gap quasi. Es existiert in allen Gruppen, aber soziale Herkunft bleibt enorm bedeutsam. Also besonders spannend ist es dann in höher gebildeten und einkommensstärkeren Familien, ist der Abstand zwischen Jungen und Mädchen kleiner zum Beispiel. Und bei Eltern ohne Abitur ist der relative Rückstand von Jungs deutlich größer als bei Eltern mit 2 Abi-Abschlüssen.
Also zeigt sich da auch schon wieder der soziale Einfluss. Genau. Und man kann sagen, Junge ist nicht gleich Junge.
Genau, also da sieht man wieder irgendwie die soziale Herkunft, ist prägsam auf jeden Fall. Also ein Junge aus einer akademischen, einkommensstarken Familie hat oft ganz andere Unterstützungssysteme als ein Junge aus einer einkommensschwachen Familie ohne akademische Bildungserfahrung. Und also man muss auch sagen, es ist auch irgendwo logisch. Also meine Eltern waren wirklich unendlich bemüht, wirklich. Die haben wirklich alles gemacht. Meine Mutter hat versucht, irgendwie immer im Vorlauf quasi meine Inhalte zu lernen, um irgendwie mir helfen zu können. Also die war wirklich enorm bemüht. Und trotzdem, als es zur ersten Prüfung ging, konnte mir keiner erzählen, wie eine Prüfung abläuft, weil keiner hatte das durchgemacht. Und dies ist jetzt den Unterschied mit unserer Tochter. Wir haben sie darauf vorbereitet. Wir haben Prüfungssituationen geschaffen. Wir haben ihr Essen geholt. Wir haben irgendwie das durchgespielt, wie sie sich am Vortag vorbereitet, wie sie ihre Sachen packt, wie es ablaufen würde, wann sie Pause machen soll, worauf sie achten soll. Das konnte mir damals nicht sagen. Keiner sagen, zum Beispiel. Und da sind die Unterschiede, die sind einfach da.
Jetzt hatten wir über die unterschiedlichen Herkünfte, Geschlechter gesprochen. Wenn jetzt eine Lehrkraft da sitzt und sich so überlegt und dann denkt, eigentlich behandle ich doch alle Kinder gleich. Warum reicht das vielleicht nicht, die Kinder gleich zu behandeln?
Na, weil die gleiche Behandlung ist nicht automatisch gerecht. Also wenn ich allen Kindern dieselbe Aufgabe gebe, dieselbe Zeit, dieselbe Erklärung, dieselbe Erwartung, dann klingt das vielleicht fair, aber Kinder kommen nicht mit denselben Voraussetzungen in diese Situation. Die kommen nicht mit denselben Voraussetzungen in die Schule. Und ein Kind hat zu Hause jemand, der Begriffe erklären kann, ein anderes vielleicht nicht. Ein Kind kennt Bücher und hat schon Ausflüge gemacht und führt auch Gespräche zu Hause über Museen und Sachthemen. Und manche Kinder nicht. Manche Kinder können Fragen stellen und bei manchen halt nicht. Die Eltern kennen das Schulsystem, die kennen, wie Prüfungssituationen ablaufen und. Die wissen, welche Anträge wann wie eingereicht werden müssen. Die können helfen und manche halt nicht. Und deswegen können wir nicht alle gleich behandeln, weil das ist dann ungerecht.
Also das hört sich so ein bisschen an, als ob man als Lehrkraft diese sozialen Ungleichheiten eventuell ein bisschen so ausbügeln könnte. Was wäre dann gerechter?
Naja, also damit meine ich nicht irgendwie, wir sollen weniger Anspruch haben, sondern wir müssen mehr Zugänge irgendwie ermöglichen. Also es ist, es heißt bei Chancengerechtigkeit heißt es ja nicht Anforderungen absenken. Es heißt einfach Kinder und Eltern so zu unterstützen, dass sie anspruchsvolle Ziele überhaupt erreichen können, dass sie überhaupt irgendwie die Vorstellung auch haben können, dass es diese Ziele gibt. Wenn es in der Familie irgendwie kein Mensch gibt, der diese Vorstellung überhaupt hat, dass das Kind das auch erreichen könnte, dass es überhaupt das gibt, dann, ja, dann haben die Kinder von vornherein irgendwie verloren und das wäre schade, schade. Mhm.
Wir hatten ja vorhin über diese Beobachtung und dann die Urteile, die man als Lehrer fällt, gesprochen. Wollen wir da einfach mal ein paar Sätze irgendwie durchgehen und uns die anschauen und ja, die vielleicht so ein bisschen auseinandernehmen?
Okay.
Also Satz 1 wäre zum Beispiel, die Eltern kümmern sich halt nicht.
Ja, der Satz ist einfach gefährlich, weil es Armut, Überforderung, Schichtarbeit, Sprachbarriere, selber negative Bildungserfahrungen irgendwie völlig unsichtbar macht. Das heißt, wir haben von den Familien, wir kennen den Background nicht, wir wissen halt gar nichts. Es ist nur irgendwie eine oberflächliche Feststellung und anhand dessen wird das Kind irgendwie bewertet und die ganze Familie am Ende. Und das finde ich, ist eigentlich untragbar. Die bessere professionelle Frage wäre, welche Unterstützung braucht dann die Familie, damit das Kind schulisch irgendwie handlungsfähig wird?
Okay, also den familiären Background mehr verstehen lernen. Bei Kindern.
Genau. Ja, und auch, also die Hatti hat es wirklich deutlich gesagt, er meinte, auf die Lehrkraft kommt es an. Und bei mir waren meine Eltern sehr prägend und trotzdem hatte ich in meiner Schulkarriere quasi drei Personen, die meine Schulbahn irgendwie, die mir privat persönlich geholfen haben, die einfach auch vieles ermöglicht haben, das Ganze in die richtige Bahn quasi gelenkt haben. Das war meine zweite Grundschullehrkraft irgendwie. Also ich wurde eingeschult im Hochhaus in einem.
Nicht im Hochhaus, aber da hast du zu der Zeit gewohnt, wo du.
Genau. Also am Rande von Paris irgendwie. Im Ghetto eigentlich.
Bondieus, glaube ich.
Genau, in Bondieus heißen die. Ein paar Monate später nach der Einschulung sind meine Eltern ein bisschen weiter weggezogen, also 20 Kilometer von Paris entfernt, aber sehr bürgerlich, würde ich es nennen. Und da war aber schon nach ein paar Wochen Schulzeit waren die Unterschiede schon so gravierend. Das war Wahnsinn. Also meine Eltern meinten, das war schon, ich habe letztens mit meiner Mutter darüber gesprochen und sie meinte, das war schon nach ein paar Wochen, war es schon so gravierend, dass ich Nachhilfe gebraucht habe. Und dafür gab es aber kein Geld. Da hat sich aber meine Lehrkraft, die mich da an der neuen Schule aufgenommen hat, die hat mich unter ihre Fittiche genommen und mich dann hochgepusht sozusagen, sodass ich den Stand wieder einholen konnte. Aber da stellt sich die Frage, wäre ich da irgendwie ein Jahr an der alten Schule geblieben, wie hoch wäre denn der Abstand schon gewesen? Also das ist ja schon Wahnsinn. Dann einmal an der Uni tatsächlich, an der Sorbonne. Also ich habe an der Sorbonne einfach nicht hineingepasst. Ich hatte kein Geld und ich war mit Kindern von Politikern aus aller Welt irgendwie zusammen. Also ich habe nicht reingepasst und diese Person hat mich einfach unterstützt und begleitet und mich bis zum Ende des Masters nach Berlin quasi sogar geschafft und besucht auch tatsächlich. Und einmal am Studienseminar hat mir eine Person weitergeholfen. Das sind drei Personen, die mir irgendwie immer wieder zum richtigen Zeitpunkt eine Person gehabt, die da nachgeholfen hat. Ah. Und die sind wichtig. Auf die Lehrkraft kommt es an.
Das sind die Leute, die dann den Unterschied machen.
Das sind die Unterschiede. Das sind die Personen. Und es gibt bestimmt noch viele, viele Menschen, die mir geholfen haben. Aber diese drei haben für mich den größten Unterschied gemacht.
Lass uns zu den Sätzen zurückkommen. Der Junge ist einfach unreif.
Ja, manchmal stimmt Reife als Beobachtung, aber als Erklärung reicht es meistens eigentlich nicht. Wenn Jungen häufiger Probleme mit Lesen, Selbstregulation oder schulische Anpassung zeigen, dann müssen wir daraus Unterrichtsfragen ableiten. Also Struktur.
Da geht es dann um Routinen.
Genau. Also welche Routinen, Lesemodell, Selbststeuerungshilfen braucht dieses Kind ganz konkret. Nicht im Allgemeinen, nicht die ganze Klasse, sondern dieses Kind, in speziell dieses Kind.
Das Kind ist nicht gymnasial geeignet.
Ja, da ist es besonders heikel, finde ich, weil Übergangsempfehlungen ja Biografien prägen. Und das in Deutschland ziemlich früh und ziemlich drastisch. Also in Brandenburg ist es nach der 6. Klasse, in anderen Bundesländern schon nach der 4. Klasse. Also ich überlege, ich war in der Grundschule, war ich wirklich nicht die hellste Kerze, glaube ich. Hätte man nach der 4. Klasse entschieden für mich, dann wäre ich ganz sicher nicht, wo ich gerade bin. Und dementsprechend tue ich mir mit diesen Übergangsempfehlungen in Deutschland irgendwie ganz schwer. Es gibt zum neuen Schuljahr, also im nächsten kommenden Schuljahr, jetzt eine Änderung in Brandenburg. Und zwar die Gutachten werden abgeschafft. Dafür werden die Noten, also wir gleichen uns ein bisschen an Berlin an, dafür werden die Noten aus Deutsch, Mathe, GEWI, Navi und Englisch zusammengefasst. Die bekommen einen Koeffizient. Ich glaube, Deutsch zählt dreifach zum Beispiel und so weiter und so fort. Mathe zweifach und der Rest vielleicht einfach. Weiß ich nicht mehr aus dem Kopf. Und so, dass die Kinder, die einen Durchschnitt von mindestens 2,3 haben, dann eine Gymnasialempfehlung bekommen. Das Ganze wird noch gekoppelt an Arbeits- und Sozialverhalten. Und das ist schon, finde ich, ein bisschen besser. Das sind die Noten aus dem ersten Halbjahr der 6. Klasse. Ich fände es noch günstiger, wenn man das zweite Halbjahr der 5. Klasse noch anziehen würde. Dann wäre es nochmal für mich irgendwie deutlich besser. Schöner fände ich, wenn alle tatsächlich am Ende irgendwo einen Test schreiben und dann dementsprechend irgendwie alles bewertet wird. Weil Noten ist immer so eine Sache.
Wir gucken ja relativ häufig auf Studien und Forschung. Wenn wir uns jetzt diesen Chancenmonitor angucken, würdest du sagen, das ist jetzt so eine ganz neue Erkenntnis oder gibt es eigentlich schon eine Studienlage, die auf das Ganze schon hingedeutet hat und eigentlich ist es nur alter Wein in neuen Schläuchen?
Naja, es gibt viele, also Schule, Schulsysteme und so weiter und so fort, wird oft thematisiert tatsächlich. Also zum Beispiel die Lesekompetenz, dafür gibt es irgendwie Studien wie IGLU, PISA, IQB, Bildungstrends zum Beispiel. Also die zeigen seit Jahren, dass Lesen ein Schlüssel für Bildungserfolg ist. Der Chancenmonitor verweist darauf, dass Jungen besonders im Lesen häufig hinter Mädchen zurückliegen. Lesekompetenz ist aber nicht nur ein Deutschthema zum Beispiel. Also wer nicht gut liest, der hat es auch in Mathe, Sachkunde und später auch in allen Fächern schlechtere Chancen.
Wer dazu mehr erfahren will, wir hatten ja über das Leseband und die Lesekrise in Deutschland dann mittlerweile schon zwei Folgen. Übers Lesen gemacht, also da gerne nachhören.
Genau, dann hat man noch das Thema Selbstregulation, da, also der Bericht verweist auf Forschung zu sozial-emotionalen Kompetenzen. Kinder brauchen Strategien, um Ziele zu setzen, Aufmerksamkeit zu lenken, Impulse zu kontrollieren, Aufgaben zu planen und gerade offene Unterrichtsformen setzen solche Fähigkeiten voraus. Und wenn wir offene Aufgaben geben, aber Selbststeuerung nicht aufgebaut haben, dann profitieren oft nur die Kinder, die diese Strategie schon von zu Hause aus mitbringen. Und wenn sie das nicht erlernt haben, haben die Kinder schon mal Pech. Und drittens wäre noch irgendwie Erwartungseffekte und Stereotyp. Also die sind immer noch im Alltag da. Der Chancenmonitor verweist auf Forschung zu Geschlechtsstereotypen und darauf, dass Jungen bei gleicher Leistung teilweise schlechter bewertet werden oder seltener für höhere Bildungswege empfohlen werden. Das heißt nicht, dass Lehrkräfte absichtlich auch ungerecht irgendwie handeln. Aber professionelle Reflexion ist nötig. Und welche Erwartung habe ich an ein Kind? Und wie beeinflussen diese Erwartungen mein Feedback, meine Geduld, meine Bewertung zum Beispiel? Das muss ich als Lehrkraft deutlich reflektieren.
Okay, wenn du die Folge in einer These zusammenfassen müsstest, was würdest du sagen?
Chancengleichheit entsteht vielleicht nicht erst beim Übergang auf die weiterführende Schule. Sie entsteht jeden Tag dort, wo Kinder tatsächlich unterschiedlich viel Sprache, Struktur, Ermutigung, Feedback und Zugang zu anspruchsvollen Lernprozessen bekommen.
Und deshalb beginnt Chancengerechtigkeit nicht erst in der Bildungspolitik?
Nee, sie beginnt auch schon in unserem Unterricht tatsächlich. Also nicht, weil Lehrkräfte allein die Welt retten können, aber weil Unterricht für manche Kinder der entscheidende Ort ist, an dem sie die Chancen überhaupt bekommen können.
Eine sehr erfahrene Kollegin und Freundin von dir wünscht sich ja immer, dass wir mehr Praxisbeispiele bringen. Deswegen die Frage, was können Lehrkräfte konkret tun?
Erstens Sprache sichtbar machen. Also viele Kinder scheitern nicht am Denken, sondern an der Sprache der Aufgabe. Zu dem Thema Sprache und Alltagssprache und Bildungssprache, da hatten wir schon mal eine Folge aufgenommen. Mhm. Und das Thema Sprache ist grundsätzlich bei uns in den Podcast-Folgen immer wieder ein Thema. Zum Beispiel steht auf einem Arbeitsblatt, begründe deine Entscheidung. Und ein bildungsnahes Kind weiß vielleicht, okay, ich muss erklären, warum ich das so gemacht habe. Ein anderes Kind wird denken, hey, was soll ich denn da schreiben? Und deshalb brauchen wir Satzstarter. Also ich denke das, weil ich habe zuerst, dann meine Lösung passt, weil und so weiter und so fort. Und das ist keine Vereinfachung, das ist ein Zugang. Das ist wirklich eine Möglichkeit, die wir den Kindern geben, um irgendwie Chancengleichheit zu gewährleisten.
Auch gerade, weil, das hast du jetzt weniger in deiner Klasse, aber bei vielen Kindern ist Deutsch ja auch gar nicht die Sprache, die im Alltag gesprochen wird. Dann, wenn sie nach der Schule bei den Eltern oder bei der Familie oder mit Freunden unterwegs sind. Daher ist das, denke ich, auch wichtig. Wie sieht's aus?
Genau, das Thema hatte ich auch mal an einer Schule, wo ich war. Da hatten wir ein Flüchtlingsheim um die Ecke und dementsprechend auch einen hohen Anteil an DATS-Kindern im Unterricht. Und auch das ist möglich, irgendwie einen Zugang zu schaffen. Ich habe zum Beispiel die Lesesachen, die die Kinder zu Hause auch vielleicht üben sollten, habe ich vertont, sodass die Mutter auch irgendwie zu Hause mit dem Kind das Ganze üben konnte trotzdem. Also die Mutter war hochgebildet. Die war Biologin oder so, also Physikerin, auch hochgebildet, die Dame. Die war wirklich willig, aber man muss auch den Zugang irgendwie schaffen. Und so habe ich die Sachen vertont und die Kinder konnten einen selbstständig üben. Zweitens, die Mutter konnte helfen.
Gut, aber gerade bei sowas wie Lesen und da hatten wir auch mal drüber diskutiert, fängt ja schon bei den Anlauttabellen an. Ne? Wenn man sagt, A wie Affe und selbst wenn ein Kind aus dem Englischen kommt, heißt das schon Monkey und da funktioniert das schon nicht mehr. Also da gibt's viele kleine Schwellen und Probleme, gerade wenn Kinder da sind, die die deutsche Sprache noch nicht beherrschen. Aber wie sieht's beim Lesen aus?
Na, Lesen muss in der Schule systematisch stattfinden. Also dazu hatten wir ja, wie gesagt, die zwei Folgen zum Leseband. Der Koalitionsvertrag in Brandenburg, der sieht jetzt auch ein Leseband als verpflichtend an. Das heißt, es wird immer mehr Schulen geben, die das einführen werden, weil das einfach Pflicht wird. Und es soll nicht ein Zusatz sein, es soll nicht nur als Hausaufgabe irgendwie stattfinden, man soll nicht einfach nur mal den Satz sagen, lies mal mehr zu Hause, sondern wir müssen täglich ritualisiert mit guter Textauswahl, Leseflüssigkeit, laut Leseverfahren vorlesen, gemeinsamer Texterschließung, Gespräche über Texte und so weiter und so fort, da ist wie geübt werden. Gerade Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien, die brauchen Schule als verlässlichen Leseort, als verlässlicher Partner. Und ja, Jungen brauchen Lesestoff, der sie interessiert, aber nicht im Sinne von Jungen lesen Fußball oder Abenteuer, sondern im Sinne von, wir bieten vielfältige, starke, relevante Texte an und wir versuchen unterschiedliche Kinder mit unterschiedlichen Texten irgendwie zu erreichen. Und nicht irgendwie alle über den Kamm scheren.
Okay, aber bei der Selbstregulation, wie sieht das aus? Also da geht's auch ums Training dann?
Ja, genau. Also oft sagen wir, arbeite konzentriert, plan deine Zeit, fang an, fahr an, streng dich an, bleib dran. Aber das sind ja keine Strategien, das sind Erwartungen, die wir haben. Also Selbstregulation muss man einfach unterrichten. Das ist wie eine neue Methode. Also ich habe es gestern beim Seminar nochmal erwähnt, für eine neue Methode muss ich mir im Unterricht auch die Zeit nehmen, diese Methode einzuführen, das zu trainieren. Das heißt, ich nehme wenig Inhalte und trainiere nur diese Methode. Und genauso ist es auch bei dem Verhalten, bei der Selbstregulation. Das ist eine Sache. Ich kann nicht einfach so mal erwarten, irgendwie, dass das Kind das kann, sondern ich muss Strategien mitgeben und dem Kind beibringen, wie es irgendwie das leisten kann. Das heißt, Selbstregulation muss unterrichtet werden. Zum Beispiel mit einfachen Routinen, also vor dem Arbeiten nochmal erläutern lassen, was ist meine Aufgabe, was brauche ich, womit beginne ich? Oder während des Arbeitens bin ich noch bei der Aufgabe, was mache ich, wenn ich nicht weiterkomme und so weiter und so fort. Also Strategien erarbeiten, so dass die Kinder irgendwie weiterkommen. Und das hilft im Grunde auch allen Kindern, besonders denen, die solche Planungsstrategien anfangen, nicht automatisch von zu Hause aus mitbringen.
Und dann gibt es ja auch regelmäßig Feedback zu diesen ganzen Prozessen für die Kinder.
Genau. Ich habe letztens eine super nette E-Mail von einer Mutter bekommen. Sie hat sich bedankt, weil ich das Kind gelobt habe und das Kind hat das nach Hause mehrfach irgendwie besprochen und thematisiert diese Woche. Und ich habe echt lange gebraucht, um darauf zu antworten. Ich glaube, ich habe eine Woche gebraucht, weil dieses Wort Lob ist für mich so. Und ich dachte, ich habe das Kind nicht gelobt. Ich habe wirklich darauf hingewiesen, dass seine Prozesse gerade irgendwie grandios sind und er wirklich Fortschritte gemacht hat in seinen Arbeitsweisen und wie wichtig ihm das alles ist und dass er sich immer wieder ein Feedback einholt, irgendwie, wie er das noch besser machen könnte und so weiter und so fort. Also, dass es jenseits von den Noten ist, sondern wirklich so um Prozesse irgendwie geht. So, und ich dachte, okay, ja, wenn ich der Mutter das zurückschreibe.
Das war kein Lob.
Das war kein Lob. Kommt es vielleicht nicht so gut an und deswegen habe ich anders formuliert. Und nochmal eigentlich darauf hingewiesen, dass, dass das Kind eigentlich toll ist und tolle Fortschritte macht und auf seine Leistung quasi bedacht ist und überhaupt.
Aber vielleicht fehlte der Mutter auch einfach nur die Sprache, ne?
Das ist ja auch. Es kann auch sein, dass der Mutter irgendwie die Sprache gefehlt hat, tatsächlich. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass das Feedback sich nicht auf Leistung irgendwie reduzieren soll, sondern wirklich auf Lernprozesse irgendwie sich beziehen soll. Das heißt, du bist nicht schlau, du bist nicht, du bist faul oder du bist irgendwie unordentlich oder du bist halt so langsam. Das ist halt irgendwie verkehrt und nicht förderlich, sondern okay, welche Strategie hast du benutzt, welche möchtest du benutzen, wo liegt der Fehler, schau es dir nochmal an, lass uns drüber reden, welche Lösungswege könntest du gehen, was kannst du dir holen. Also wir haben im Klassenraum zum Beispiel eine ganze Liste an Strategien irgendwie und die Kinder gehen die Strategien halt durch. Also es fängt mit erstmal lesen. Verben, Strich Operatoren irgendwie markieren, dann nochmal lesen. Dann steht noch irgendwie, ich hole mir das passende Material dazu und in Klammern irgendwie Merkhefte, Merkblätter und so weiter und so fort. Und die Kinder, es gibt immer mehr Kinder, die das tatsächlich schaffen. Also gestern auch wieder haben wir in unser Diagnoseheft gearbeitet und da ging es um wörtliche Rede. Und wir hatten es schon vor einer Weile. Das heißt, es ist nicht mehr bei jedem Kind so frisch. Aber die Kinder hatten die Strategie, dass sie sich das Merkheft irgendwie rausholen konnten, um das arbeiten zu können. Super, das ist eine Strategie. Dann haben sie das aufgefrischt, konnten die Aufgaben irgendwie... und das will gelehrt werden. Die Kinder können es nicht automatisch irgendwie von sich aus mitdenken.
Wir hatten ja vorhin über die Gerechtigkeit gesprochen, Ungerechtigkeit, wenn alle die gleiche Aufgabe bekommen. Werden dann zum Beispiel offene Aufgaben eine Möglichkeit, da eine Gerechtigkeit zu schaffen?
Offene Aufgaben sind grundsätzlich didaktisch wertvoll, aber sie sind auch nicht automatisch gerecht. Also wenn ich sage, bearbeitet das Thema frei, sucht euch irgendwie einen Weg, arbeitet selbstständig, holt euch das nötige Material und so weiter und so fort, dann profitieren auch die Kinder, die schon wissen, wie man plant, wie man auswählt, wie man bewertet, wie man dranbleibt und so weiter und so fort. Und deswegen brauchen offene Aufgaben eigentlich klare Geländer. Also was ist das Ziel? Welche Schritte sind möglich? Welche Beispiele helfen? Welche Mindestanforderungen gibt es? Welche Erweiterungen gibt es? Wann hole ich Hilfe? Wie überprüfe ich mein Ergebnis? Und so weiter und so fort. Und ich hatte mal erzählt in manchen Folgen, ich nutze ja immer eine Tafel mit dem Ablauf der Stunde. Also jede Stunde hat eine Tafel und mit einem Ziel. Und wenn ich es mal irgendwie vergesse oder nicht für nötig erachte, ein Ziel aufzuschreiben, dann werde ich von den Kindern darauf hingewiesen mittlerweile. Ich finde das, also nicht nur ich werde darauf hingewiesen, sondern gestern kam mir ein Mädchen, wir machen momentan Quadernetze in Mathe und das Ziel war, also ich erkenne Quadernetze. Das Kind kam, hatte irgendwie sich die Schwerpunkte rausgeholt, aus den Stationen alles gemacht, was sie machen wollte und meinte, ja Frau Dieter, ich habe das Ziel erreicht, ich kann Quadernetze gut erkennen. So, das heißt, das Kind hat ihren Schwerpunkt gesetzt, hat darauf hingearbeitet, hat sich irgendwie selbst reflektiert, bewertet und kam mit einem Feedback irgendwie dazu, was sie alles nach dem Ziel irgendwie, ob sie nach dem Ziel gearbeitet hat. Ich war total perplex. Und da sieht man einfach so diese kleine Routine, die wir irgendwie haben, wo man denkt, naja, ist vielleicht schön. Und im Referendariat denken immer alle am Anfang, naja, warum brauche ich das überhaupt alles? Da merkt man in solchen Situationen, ich fand schade, dass meine LAKs nicht dabei waren, weil das war echt grandios.
Wir haben ja jetzt relativ viel besprochen, was wir im Unterricht machen können, was so Hebel sind. Was ich mich frage ist, wie gehen wir da mit den Eltern um? Weil ich glaube, manchen Eltern wird es vielleicht auch bewusst sein, dass ihr Kind Nachteile durch die soziale Situation haben. Und wie gehen wir damit um, ohne, ja, wie soll ich sagen, ohne so eine Beschämung irgendwie zu schaffen?
Na, Elternarbeit darf grundsätzlich nicht beschämend sein. Also man sollte tunlichst vermeiden zu sein, sie müssen mehr lernen, sie müssen besser kontrollieren, sie müssen sich mehr kümmern, sie müssen darauf achten und also besser.
Also nicht so belehrend.
Ja, besser ist konkret, niederschwellig und so machbare Aufgaben irgendwie. Versuchen sie dreimal am Tag, dreimal die Woche vielleicht für 10 Minuten zu lesen. Lassen sie ihr Kind erzählen, worum es geht. Fragen sie. Versuchen sie zum Beispiel so Zeiten im Auto zu nutzen. Das zum Beispiel bei Kopfrechnen bietet sich das an. Und so weiter und so fort. Deswegen, ich mag zum Beispiel beim Thema Lesen, haben viele Lehrkräfte irgendwie diese Leseraupe in den Klassen hängen, wo die Kinder, die zu Hause abends gelesen haben, immer eine Perle raufstulpen dürfen. Spätestens da sieht man die Chancengerechtigkeit, die hat sich schon verflogen. Weil spätestens da wird es irgendwie schon mal sichtbar. Irgendwie.
Es wird visualisiert für alle Kinder. Es wird
für alle, nicht nur die Kinder, für alle, die in den Klassenraum kommen. Und es sind viele, viele Menschen von Lehrkräften, Eltern, Kinder, Putzfrau und sonstiges. Wird für alle sichtbar, Kind X liest nicht viel zu Hause. So, und daraus werden noch Rückschlüsse gezogen, die überhaupt irgendwie nicht schön sind. Also Eltern brauchen keine Vorwürfe, sie brauchen klare, kleine, realistische Handlungsangebote. Mhm. Ganz klar, niederschwellig.
Jetzt ging der Chancenmonitor ja auch viel darum, wer schafft es aufs Gymnasium? Und da sind wir dann relativ schnell wieder bei diesen Übergangsempfehlungen. Müssen die Lehrer da auch nochmal Anpassungen machen und nochmal anders diese Empfehlungen überdenken?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da müsste man wirklich sehr bewusst irgendwie reflektieren. Bewerte ich die Leistung oder das Verhalten? Bewerte ich Potenzial oder aktuelle Unterstützung? Bewerte ich Sprache oder Denken? Bewerte ich Selbstbewusstsein oder Kompetenz? Bewerte ich Eltern aus Nähe zum Schulsystem oder das Kind irgendwie selbst? Das heißt, nicht jedes Kind soll eine gymnasiale Empfehlung bekommen, aber jede Empfehlung sollte fachlich sauber, transparent und möglichst frei von Herkunfts- und Geschlechtsstereotypen sein, tatsächlich. Und ich glaube, in der Realität ist es ja ganz anders, haben die Ergebnisse auch irgendwie der Studie auch gezeigt, und das ist irgendwie schade. Also das, das ist bedauerlich.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Anfang vom Podcast, wo wir gesagt haben, man kann nicht das Schulsystem alleine reformieren, man kann nicht alles alleine machen, aber wir können im Klassenraum den Unterschied machen.
Lehrkräfte können zum Beispiel Armut nicht abschaffen. Also sie können auch keine Bildungsgleichheit alleine lösen. Sie können auch fehlende Kitaplätze oder Wohnungsnot, Nachhilfegerechtigkeit, gesellschaftliche Ungleichheit auch nicht allein irgendwie kompensieren. Aber Lehrkräfte können verhindern, dass Schule diese Ungleichheit nochmal deutlich verstärkt. Und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Also Wir können Unterricht so gestalten, dass nicht nur die Kinder erfolgreich sind, die schon mit viel kulturellem oder sprachlichen oder sozialen Kapital schon in die Schule gekommen sind. Wir können es erklären, was Schule erwartet. Wir können Strategien modellieren, wir können Sprache aufbauen, wir können Lesen systematisch fördern, wir können Feedback gerechter machen, wir sollten auf jeden Fall Stereotypen reflektieren und überdenken. Wir können Eltern niedrigschwellig einbinden und wir können Kinder nicht vorschnell festlegen. Also ich finde es in Deutschland echt Wahnsinn, wie schnell entschieden wird. Und man versucht zwar mit den Gesamtschulen so den Bogen ein bisschen zu schließen und zu gucken, dass die Kinder das trotzdem, aber wenn man überlegt, nach der 6. Klasse irgendwie, dass da schon so gravierend entschieden wird, wo es mit den Kindern hingeht. Also in meiner Grundschulzeit wäre das nicht möglich gewesen. Also je tiefer die Inhalte gingen, umso besser wurde ich. Und ich war in der Grundschule einfach schlecht, würde ich sagen. Also ich habe echt gekämpft und meine Eltern waren, wie gesagt, echt hinterher. Aber ich habe wirklich, das war täglich irgendwie ein Kampf. Ich bin täglich in den Kampf reingegangen. So, dann war ich in der Mittelschule, da wurde es vielleicht leicht besser, aber ich habe trotzdem nicht in dem System reingepasst. Dann bin ich aufs Gymnasium. Da war es schon mal irgendwie ein Tick besser für mich irgendwie. Es wurde schon spezifischer und ich konnte entscheiden zwischen Literatur, Sprachen, Mathe oder Ökonomie. Meine Eltern wollten Mathe, ich habe mich aber durchgesetzt und für Sprache und Literatur, lieber Steffen, sonst würden wir nicht zusammensitzen. Und danach ging es für mich nach Deutschland erst einmal als Au-pair und danach an die Uni, wieder zurück nach Frankreich. Und ich habe meinen Abschluss an der Sorbonne gemacht mit 1,3. Und das wäre, also, das hätte mir niemals in der Grundschule zugetraut. Also, das hätte mir niemand zugetraut. Ich glaube, ich mir selbst wahrscheinlich auch nicht. Danach habe ich weitergemacht und auch da irgendwie mit Bestnoten abgeschlossen. Also, man sieht, dass es möglich ist. Aber ich finde es schwierig, wenn schon so früh entschieden wird und man kriegt nicht irgendwie die Unterstützung. Also auf die Lehrkraft kommt es an. Man kann das System bestimmt nicht reformieren. Man kann aber seinen Unterricht so gestalten, dass man ein Stück Gerechtigkeit irgendwie reinbringt.
Lass uns einen Schlussgedanken fassen. Was bedeutet dann die Chancengleichheit?
Ich glaube, es muss klar sein, dass Chancengleichheit tatsächlich nicht bedeutet, alle Kinder gleich zu behandeln. Chancengleichheit bedeutet, jedem Kind den Zugang zu eröffnen, den er wirklich braucht, um anspruchsvoll lernen zu können, dass daraus irgendwie was wird. Irgendwie. Es gibt ein schönes Bild.
Mit den drei Kisten
und dem Zaun. Mit den drei Kisten und dem Zaun, genau. Also viele Lehrkräfte werden das Bild kennen und das ist irgendwie, das ist echt passend, weil jedes Kind bekommt das, was es braucht, um genauso gut sehen zu können.
Also das Bild ist, man hat drei verschieden große Kinder, es ist ein Zaun und in dem ersten Bild gibt es drei gleich große Kisten. Da kann dann nur das größte Kind über den Zaun gucken. Die anderen beiden, die halt kleiner sind als das große Kind, schaffen es nicht. Und das nächste Bild zeigt dann wie so eine Art, also die Kisten sind dann abgestuft und so, dass die Köpfe der Kinder alle genau über den Zaun reichen und alle drei Kinder können rübergucken. Und da wäre halt jetzt die Frage, was ist gerecht, wenn jeder das Gleiche bekommt oder jeder
das, was es braucht,
um das Gleiche zu erreichen.
Genau, und das ist ein Satz, was ich im Unterricht immer wieder sage. Also wenn ein Kind kommt und sagt, ja, warum hat er das irgendwie und ich nicht, sage ich, jedes Kind bekommt das, was es braucht. Und das ist, ich kann nicht behaupten, das gelingt mir immer und es ist bei mir immer alles super tippitoppi. Also ich bin auch nicht perfekt. Aber der Satz, jeder bekommt das, was es braucht, das ist wichtig. Und das sollten heute alle Lehrkräfte, die zuhören, einmal kurz reflektieren und überlegen, was kann ich im Alltag, im Unterrichtsalltag ändern oder anpassen, sodass mehr Gerechtigkeit irgendwie reinkommt. Mhm.
Wir haben ja jetzt gesprochen, den Unterschied machen. Dazu muss man aber auch sagen, also auch wenn der Satz ein bisschen wehtut, wenn man ihn ausspricht, man kann nicht alle retten und verwendet die Energie auf die Kinder, die auch wollen.
Ja, und trotzdem, also ich finde Gerechtigkeit echt wichtig, vor allem, weil es ein Thema ist, was mich so persönlich trifft. Also mir kommen immer wieder die Tränen, wenn ich dran denke. Ich glaube, in Frankreich trotzdem war das System zu meiner Zeit zumindest ein bisschen durchlässiger. Also das Thema Frühstück hatte sich eher übrig, weil wir in der Grundschule gefrühstückt haben. Und zwar, wir haben ein Frühstück vom Staat bekommen, grundsätzlich. Und trotzdem gab es echt harte Momente. Also ich habe Geld irgendwie für Material bekommen und dann konnte ich für das Mittagessen an der Grundschule musste ich zur Gemeinde, da hat man irgendwie Essensgutscheine bekommen. Also meine Eltern waren echt bemüht und trotzdem war nicht immer alles schön. Vor allem, wenn man in dem Alter dann ist, wo man das tatsächlich auch mitbekommt und die Unterschiede halt merkt. Wenn man aber irgendwann die Lehrkraft irgendwie bekommt, die das irgendwie so ein bisschen deckelt und ein bisschen mehr unterstützt und guckt, dass es nicht alles so offensichtlich ist, dass man das irgendwie auf die Lehrkraft kommt, das an. Ich glaube, jeder, ich sage nicht, jeder soll anfangen, irgendwie Fühler und Frühstück zu kaufen, aber man kann versuchen, irgendwie, ja, weiß ich nicht, sein Herz zu öffnen und zu gucken, wie kann ich irgendwie das besser machen, dass dieses Kind eine Chance hat, ohne dass es schon in der Grundschule verloren hat. Hm. In der Grundschule. Das ist Wahnsinn.
Ja, vielleicht verlieren halt viele Kinder auch viel früher, ne? Schon bereits in der Kita.
Schon, wenn sie eingeschult werden, haben manche irgendwie verloren. Ich hatte mal ein Kind, das hat im Kinderheim irgendwie gewohnt, schon vor der Einschule. Und das bedeutet, irgendwie dieses Kind, theoretisch hat es schon verloren. Das ist Wahnsinn. Das kann ich nicht dulden. Das ist für mich irgendwie, das sind die Kinder, die mir so besonders am Herzen irgendwie dann liegen. Also da setze ich mich doch lieber mehrfach und überlege, wie ich das irgendwie wie gestalte, was sie brauchen. Und dieses Kind hat von mir einen Schüler bekommen, weil der Staat keinen besseren gekauft hat. Also das ist ein echt persönliches Thema. Ich glaube, vielleicht gibt es andere Kollegen, die es auch betrifft, die es vielleicht in der Kindheit anders hatten, ähnlich wie ich. Und die es heute besser haben und für ihre Schüler auch besser machen können, wollen. Da freue ich mich über Rückmeldungen dazu tatsächlich. Ein sehr persönliches Thema heute. Das ist echt bewegend.
Bevor es noch Tränen gibt, würde ich sagen, Jessica, vielen Dank für die Folge und auch für die Einblicke in dein private Seele.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich auf Feedback.
Bis nächste Woche.
Tschüss. Vielen Dank, dass ihr den Podcast Elementarwissen gehört habt.
Ihr wisst, Feedback ist uns wichtig. Hinterlasst gerne eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen oder teilt uns mit euren Kolleginnen und Kollegen.